Du hörst einen Podcast von AB.
Ja, hallihallo. Ich glaube, für diese Sendung haben wir so viele Interviews wie noch nie, dünkt mich.
Wir haben gekocht.
Wir haben sehr gekocht.
Ich bin sehr gespannt auf die Interviews, weil ich glaube, es sind sehr coole Interviews. Wollen wir vielleicht mal unseren lieben ZuhörerInnen erzählen, worum es heute überhaupt geht?
Ja, liebe ZuhörerInnen, heute geht es um das Thema Zirkus.
Zirkus kommt von lateinischen Circus und das heißt Kreis. In Griechenland und Rom gab es kreis- oder ovalförmige Arenen für Wagenrennen und Tierschauen, wie zum Beispiel der Circus Maximus in Rom.
Ja, der moderne Zirkus entsteht im 18. Jahrhundert in England rund um den Reitkünstler Philip Astley. Der Astley hat seine Reitkunststücke in einer runden Manege gezeigt, die eine Kreisform hat. Und die Kreisform hat geholfen, die Fliehkräfte für das Kunstreiten zu nutzen und das Publikum hat überall eine gute Sicht gehabt. Später hat er Akrobatik, Clowns und Tiernummern eingeführt. Das Grundrezept vom klassischen Zirkus ist geboren gewesen.
Im 19. Jahrhundert haben sich fixe Zirkusgebäude in europäischen Städten ausgebreitet. Später wird dann aber das Zelt entscheidend. In den USA und Europa sind wandernde Zeltzirkusse entstanden, die mit Zug oder Wägen durch Länder getourt sind. Das hat riesige Tourneen ermöglicht und Zirkus als Volksunterhaltung in Stadt und Land präsent gemacht.
In der Schweiz ist der Schweizer Nationalzirkus Knie zum bekanntesten Ensemble geworden. Seine Wurzeln reichen bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück und seit 1919 tourt er als Zeltzirkus. Auch heute ist er immer noch von der Familie Knie geführt. Und das ist mega typisch beim Zirkus. Familienunternehmen über Generationen und Wissen und Stil werden weitergegeben, wodurch eine eigene Zirkuskultur und Tradition entsteht.
Wenn man an Zirkus denkt, kommen einem auch immer wieder Tiger und Elefanten in den Sinn, die Kunststücke machen. Die klassischen Tiernummern sind aber seit dem späten 20. Jahrhundert immer mehr in der Kritik. Darüber gibt es nachher noch einen längeren Infobeitrag. Aber genau auf die Kritik haben Zirkusse als Antwort die Tierdressuren reduziert oder abgeschafft. Und im Beispiel Zirkus Knie werden nur noch Nummern mit Nutztieren gezeigt. Parallel dazu entsteht der neue Zirkus mit neuen Produktionen, die Akrobatik, Tanz, Theater, Storytelling und Musik verbinden und oft komplett ohne Tiere auskommen.
Ja, der Zirkus bleibt so ein wandlungsfähiges Genre. Vom Spektakel und Jahrmarkt zu poetischer, oft gesellschaftskritischer Bühnenkunst. Wir machen jetzt weiter mit einem Interview, und zwar im ersten von drei in unserer heutigen Sendung. Wir haben eher hier den Co-Geschäftsleiter vom Zirkus Knopf, den Konrad, zu begrüßen. Hallo Konrad.
Hallo zusammen.
So, Konrad. Hey, zuerst mal vielleicht als Einstiegsfrage, was ist eigentlich deine Aufgabe beim Zirkus Knopf?
Also meine Aufgabe ist, ich mache die Leitung vom Zirkus Knopf. Aber jetzt schon seit ein paar Jahren tun wir das zweit machen, als Co-Leitung. Und also Leitung, das heisst, wir sind eigentlich verantwortlich, dass das überhaupt stattfindet. Genau, das heisst, wir müssen ein Team zusammenstellen. Wir müssen vor allem schauen, dass wir Leute haben, die da mithelfen. Das können wir natürlich nicht nur zu zweit, so einen ganzen Zirkus organisieren. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann halt ganz viele Sachen entscheiden. Budget, wie lange gehen wir auf Tournee, woher gehen wir, wie gross ist das Team, das mitkommt, wie viele Wege brauchen wir. Alle diese Fragen müssen wir quasi entscheiden und organisieren. Genau.
Ja, wir kommen sicher noch auf die Details zurück, später im Interview. Aber vielleicht zuerst mal noch, wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus, falls es überhaupt so einen gibt mit all diesen unterschiedlichen Aufgaben?
Das kommt natürlich ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Das kann ganz unterschiedlich sein. Jetzt im Winter kann man sich vielleicht vorstellen, ist eher so ein bisschen, kann es ganz normalen Bürotag geben, wo ich einfach ja, den ganzen Tag im Büro bin, irgendwelche Mails muss beantworten. Viele Sitzungen haben wir, eben, wir müssen viele Sachen besprechen, überlegen, wie können wir es noch besser oder anders machen. Das ist mehr so im Winter und im Sommer, wenn wir ein Tournee sind, ist natürlich der typische Arbeitstag, wenn wir irgendwie uns vorbereiten auf eine Vorstellung, alles müssen parat machen, schauen, ob es allen gut geht, ob alle parat sind, ob alles richtig positioniert ist und dass Bar parat ist, dass Popcornmaschine läuft und so weiter. Genau, das sind so die unterschiedlichen Aufgaben.
Ja, sondern du hast vorhin gesagt, im Winter seid ihr mehr so ein bisschen am Planen. Wie plant man denn eigentlich so ein Zirkusprogramm?
Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Angehensweisen, wie man so etwas machen kann. Wir machen es so, wir stellen eigentlich als erstes ein Kreativteam zusammenstellen. Das heisst, wir suchen den Regisseur, wir suchen eine artistische Leitung, wir suchen Bühnenbild-Leute, die das Bühnenbild machen, wir suchen jemanden, der Kostüm macht, wir suchen jemanden, der für Dramaturgie zuständig ist. Und wenn wir dann so ein eben das Kreativteam, wie wir es nennen, wenn wir das zusammen haben, dann gehen wir auf die Suche nach einer Idee von einem Stück. Irgendeine gute Idee. Also wir tun zuerst ein Konzept entwickeln. Und wenn wir dann das haben, dann kommt der nächste Schritt, dann müssen wir eben ein Bühnenteam zusammenstellen. Das heisst, wir machen ein Casting, wo wir dann Leute auswählen, die dann in diesem Stück, in dieser Idee eben vorkommen. Und wenn wir das haben, dann geht es nochmal einen Schritt weiter, dann wird es nachher langsam konkreter, versuchen wir eben die Idee in ein Stück umzuwandeln, ganz konkret. Da sind wir 8 Wochen am Proben und versuchen das jetzt in unserem Fall eben in ein Open-Air-Spektakel umzusetzen. So läuft das etwa ab.
Ja, wenn du sagst, dass ihr euch ein Konzept überlegt oder eins zusammenstellt, wie geht da der Zirkusknopf vor? Gibt es irgendwie einen roten Faden, wo man sagt, jedes Jahr ist es ein bisschen ähnlich? Oder sagt einfach jemand aus dem Team, ja, jetzt habe ich eine coole Idee und er wird das umgesetzt? Oder was ist da so ein bisschen vorgehensweise?
Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Kann zum Beispiel sein, wir haben die Idee, wir wollen unbedingt, dass ein Auto auf der Bühne ist. Und dann wissen wir, ein Auto, gut. Was gibt es da für Geschichten? Was könnte man da spannend erzählen? Was wollen wir eigentlich genau den Leuten sagen? Das ist eine Möglichkeit. Oder man kann sagen, ja, wir haben die Idee, wir wollen das Thema Mond, sagen jetzt irgendetwas, Raumfahrt oder was auch immer. Und dann gehen wir dort auf die Suche. Ja, es kommt immer ein bisschen die Leute drauf an, die in diesem Kreativteam sind, wie wir da vorgehen. Aber wichtig ist es genau, dass wir irgendeine Geschichte, irgendeinen Inhalt in diesem Stück erzählen, den Leuten.
Ja, so in einem Zirkus läuft ja nicht nur viel auf der Bühne, sondern auch viel hinterdurch. Was ist vielleicht irgendetwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn man so an den Zirkus herläuft, der hinterdurch läuft?
Ja, ich denke, also der Zirkusknopf ist ja ein kleiner Zirkus, aber trotzdem ist es erstaunlich, wie viel Bürokratie hinter so einem Projekt steht. Also ganz viele Formulare, die wir müssen ausfüllen müssen, ganz viele Bewilligungen, ganz viele administrative Sachen, die da muss passieren, dass überhaupt so eine Tournee und eben so ein Stück kann stattfinden. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen.
Ja, bei all diesen Aufgaben und all diesen Arbeiten, die anfallen, was ist vielleicht dein Lieblingsteil oder wie sehen deine Highlights aus bei dieser Arbeit? Ja, wie aus?
Also was ich sehr spannend finde an meinem Beruf, ist, dass es ganz unterschiedliche Bereiche gibt, wo ich tätig bin. Und dann gibt es natürlich eben so ein paar Sachen, die ich besonders gerne mache. Für mich ist das, dass ich, wenn wir auf Tournee sind, wirklich eine spannende Aufgabe oder eine Aufgabe ist, die ich sehr gerne mache, ist bewegen, stellen auf einem neuen Platz. Man muss sich vorstellen, wie ich kann eigentlich die Wohnung neu einrichten, umstellen. Aber man kann nicht nur die Möbel verstellen, sondern man kann die Wände, man kann die ganzen Räume, man kann alles wie neu einrichten. Und das jede Woche, und das mache ich eigentlich sehr gerne. Aber mit dem Traktor, dann können die Wege auf dem Gelände so aufstellen, wie es eben das Gelände wie die Möglichkeiten vom Gelände auch sind. Genau.
Merci viel mal, Konrad, für das spannende Interview. Wir haben bei uns gerade Konrad vom Zirkus Knopf.
Bei uns geht's weiter mit dem nächsten Mini-Info-Beitrag. Und zwar geht's um etwas, das in Zirkussen einfach nicht fehlen darf. Und zwar?
Glöhn! Hey, Glöhn haben Menschen schon seit Jahrtausenden begleitet. Und sie sind nicht nur da zum Lachen, sondern sie haben auch schon immer so ein bisschen etwas Lustiges gehabt, gesellschaftskritisches.
Schon in der Antike gab es klonähnliche Figuren. Im alten Griechenland sind sie bei Festen aufgetreten und haben sich über Götter und Menschen lustig gemacht. Im alten Rom wurden die Klons der Zeit Mimen genannt. Zu erkennen waren sie an derber Sprache, Körperhumor und Übertreibung und oft sind sie neben ernsten Figuren gestanden. HistorikerInnen finden klonartige Rollen sogar im alten Ägypten. Das war vor über 4000 Jahren. Dort hatten sie religiöse und soziale Aufgaben.
Ja, springen wir ein bisschen von diesen 4000 Jahren vor ins Mittelalter. Dort hat es nämlich die Narren gegeben. Narren kennt ihr sicher alle, das sind die immer ganz bunt gekleidet waren, mit langen Schuhen, ganz viel Glöckchen überall. Und die hat es vor allem an den Höfen in Europa gegeben. Das Spezielle war, dass die Narren eine Art Immunität hatten, weil sie nicht so wie andere sich dürfen über Könige und Fürsten lustig machen, ohne Bestrafung. Auch außerhalb von Europa hat es solche Figuren gegeben. Zum Beispiel bei den Sioux in Nordamerika. Ihre Klöne haben Heyoka geheissen. Und auch sie haben die Sachen immer so ein bisschen absichtlich falsch gemacht, für sich über das Ganze ein bisschen lustig zu machen. Im 16. Jahrhundert nachher ist dann in Italien die Commedia dell'arte entstanden. Ein improvisiertes Volktheater mit fest zugeteilten Rollen. Zum Beispiel, das habt ihr sicher schon mal gehört, Harlekin. Oder die Dienerfiguren, der Zani. Die Zani sind heute mit den heutigen modernen Klönen vergleichbar. Es waren so ein bisschen die Vorläufer.
Den Klon, wie wir ihn heute kennen, entstand im 19. Jahrhundert. Im Zirkus wurden sie nämlich dann zur Hauptfigur. Besonders bekannt ist die Kombi aus Weißklown und August. Der Weißklown ist elegant und streng, er steht für Ordnung und Autorität. Der August ist bunt und chaotisch. Er stolpert, macht Fehler und bekommt Ohrfeigen. Clownerie hat später auch den Film beeinflusst, vor allem den Stummfilm. Berühmtheiten wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton haben beide mit Körperkomik gearbeitet, also mit Mimik, Timing und Slapstick.
Ja, es gibt nicht nur die Arten von Klönen, sondern auch Klinikklönen. Vielleicht habt ihr von denen schon mal etwas gehört. Sie besuchen nämlich Kinder oder manchmal schon Erwachsene im Spital und möchten den ganzen Spitalalltag so ein bisschen auflockern, für das die Kinder weniger Angst und weniger Stress haben im Spitalalltag. Ja, Klönen hat es so im 19. Jahrhundert fast nur als männliche Klönen gegeben, weil Frauen sind dann oft im Zirkus auf Assistenz, Tanz oder Akrobatik reduziert worden. Es hat Klönfrauen gegeben, aber die sind meistens unter männlichem Namen auftreten. Nachher in den 1970er Jahren, wo das Theater so Klonerie hat verinnerlicht, hat sich das nachher geändert und Frauen haben sich die Rollen auch wieder zurückerobert. Aber sie haben sie auch etwas intellektueller gemacht.
Aber es sind ja nicht alle Fans von Clowns. Manche haben ja sogar Angst davor. Das nennt man Coulrophobie. Die Angst vor Clowns entsteht vor allem durch den Uncanny Valley-Effekt, weil Clowns gleichzeitig irgendwie menschlich, aber dann doch irgendwie künstlich wirken und dadurch Fremdheit auslösen. Zusätzlich verdeckt die Schminke viel Emotionen, was Emotionslesen und Vertrauen erschwert. Und das Ganze wird dann auch noch durch mediale Darstellungen in Horrorfilmen verstärkt. Geil, hast du Angst vor Clowns?
Hey, ich habe das Glück, ich habe nicht so Angst vor Clowns. Aber trotzdem muss ich sagen, als ich so zum Beispiel es geschaut habe, ist mir schon nicht so wohl gewesen.
Ja, ich glaube, das hat eine ganze Generation von Leuten geprägt, die jetzt Angst vor Clowns haben.
Ja, genau. Wir machen jetzt weiter mit unserem Interview, einem Interviewgast, wo der Daniel ist. Und zwar ist er Zauberer, aber ich glaube, mehr zu sich kann er gerade selber erzählen. Daniel, stell dich doch gerade mal selber vor.
Yay, danke vielmals. Hallo zusammen. Ich bin Daniel Kahlmann. Ich bin Magier und Mentalist, Zauberkünstler und ich verblüffe Menschen auf der ganzen Welt.
Woraus besteht denn so deine Arbeit?
Also meine Arbeit besteht eigentlich aus drei Substanzen, also aus drei Teilen. Der erste ist Menschen zum Staunen bringen. Der zweite Teil ist das Handwerk, also wirklich das Handwerkliche. Und das dritte ist Psychologie. Also das ist aus verschiedenen Elementen besteht eigentlich mein Beruf. Und nicht zu vergessen, meine Auftritte, die bestehen so zwischen 30 bis 60 Minuten. Und dahinter steht wochenlanges Training, jahrelanges Proben, also wirklich ein handwerkliches Kunst mit Magie, mit Ablenkung, mit Illusion, mit Fingerfertigkeit, Körperspruch und ein gutes Storytelling. Und das macht richtige Magie aus. Das ist eigentlich mein Beruf, das ist meine Arbeit.
Ja, wenn man hört, dass dein Beruf Magier ist oder Zauberer oder eben Mentalist, das sind ja jetzt nicht gerade die gängigsten oder herkömmlichsten Berufswahlen, sagen wir es mal so. Wie reagiert so dein Umfeld oder wie reagieren neue Leute meistens, wenn du ihnen erzählst, was du beruflich machst?
Ja, das ist eine lustige Frage. Also es gibt eigentlich wie zwei, drei Reaktionen, die meisten Fragen. Also die meisten Fragen so, was? Echt jetzt? Also wirklich so völlig überrascht. Und die zweiten sagen, die zweiten Menschen, die sagen dann, ja, dann mach doch etwas, dann zeig mal etwas. Ja. Oder die dritten, wenn sie dann wissen, I'm a Mentalist, also ein Gedankenleser, dann sagen die meisten dann so, also, wirklich, kannst du meine Gedanken jetzt lesen? Und dann gibt es so die ganz sportlichen Männer, die sagen dann, was? Du bist ein Zauberer, kannst du meine Frau verschwinden lassen? Also das sind so die meisten
okay.
Leute, wenn sie erfahren, dass ich ein professioneller Zauberer, ein Mentalist bin, dann sind so die meistgestellten Fragen oder auch Reaktionen von den Menschen.
Aber jetzt müssen wir vielleicht kurz abklären, kannst du dann die Frauen verschwinden lassen oder bietest du das nicht so an?
Also ich schmunzle dann immer, ich sage dann immer, hey, das ist dann immer so eine Fassung, aber ich kann vielleicht deine Gedanken lesen oder Geld an nicht zaubern. Und wenn Leute skeptisch sind und neugierig sind, dann gibt es immer die besten Magic Moments. Das sind immer die schönsten Momente.
Ja, das glaube ich, weil der ist natürlich dann der Überraschungseffekt auch viel, viel grösser. Jetzt bleiben wir doch noch gerade bei der Ungewohnheit von deinem Beruf. Wie wird man denn überhaupt professioneller Magier / Mentalist? Gibt es da Ausbildung oder wie bist du in das eingerutscht?
Ja, also die meisten Menschen oder Zauberer, die mit dieser Thematik in Verbindung kommen, die fangen meistens schon sehr, sehr früh an. Also ich habe angefangen, als ich 5 war, bei 4, 5, habe ich einen klassischen Zauberkasten gefunden auf dem Estrichboden von meinem älteren Bruder. Und das hat mich so fasziniert, dass kleine Bub das Unmögliche möglich machen, dass ich quasi wie von dieser Magie infiziert worden bin und mehr von dem haben wollen. Und mit 10 hatte ich so den ersten Auftritt gehabt, natürlich jahrelanges Training und Übung und dann die kleinen Anlässe, kleine Bühnen, Strassenkunst, kleine Festivals. Und so etabliert man sich dann in dieser Szene. Man wird grösser, man wird stärker, man wird bekannter. Und unter anderem eben, kommt man vielleicht auch ins Fernsehen, Bekanntheitsgrad wird grösser. Und irgendwann hat man so eine grosse Popularität erschaffen in dieser Szene, dass man dann wirklich international unterwegs ist, auf den grössten Bühnen, in den grössten Varietés. Und so kann man sagen, wird man von einem Hobby Zauberer zum Professional Magician, wo man wirklich von dem kann leben kann. Genau.
Aber in Hogwarts bist du nie gewesen?
In Hogwarts bin ich tatsächlich auch schon gesehen, bin ich auch schon eingeladen gesehen in verschiedenen coolen Projekten. Also das bringt einen wirklich durch die ganze Welt Magie.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber woher bekommst du denn so die Ideen für die Tricks, die dich in der ganzen Welt rumbringen?
Also neue Ideen sind Inspirationen. Inspirationen, das sind die Momente, wo man überall kann pflücken kann, wie zum Beispiel aus einem tollen Film. Oder durch Gespräche oder durch Alltagssituationen oder einfach, wenn man einfach durch die Welt läuft, kommen Ideen, neue Momente, auch psychologische Gedanken, wie wäre, wenn man könnte zaubern. Ich stelle mir immer die Frage, wie ist das unmöglich? Was ist unmöglich? Was ist unmöglich, wo man plötzlich könnte möglich machen? Das ist das Schönste, das ist das Wunderschöne, wenn man so magische Momente kann umsetzen in die jetzige Realität. Und das ist das, was mich fasziniert. Die Dual Reality, die Fantasie, das Träumen umsetzen in die jetzige Zeit, in die jetzige Welt, in das Greifbare.
So, kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, hast du einen Lieblingstrick und wieso ist der Trick dein Lieblingstrick?
Ja, wie einer von meinen Lieblingsmomenten in meinen Programms sind Gedanken lesen. Gedanken lesen, das ist ein Werkzeug, ein Tool, das unglaublich stark ist. Es geht nicht um Wow, sondern da geht es darum, hey, wie ist das nur möglich? Das kann doch nicht sein. Gedanken lesen, wenn eine Person an einen magischen Moment denkt, an die erste Liebe von seinem Leben und ich spüre und lese die Gedanken von dieser Person. Das ist für die Menschen und für mich ein wunderbarer, starker Moment in meinen Programms.
Merci viel mal für das Interview. Wir sind leider schon am Ende angekommen, langsam von unserer Sendung.
Sehr gern. Ich verzaubere euch alle sehr gern. Also wirklich
das
auch
machst
euch.
Du absolut.
Kommt vorbei, also wirklich an Shows, an Events, schaut auf YouTube vorbei. Ich würde mich mega freuen.
Ja, merci vielmal für die Einblicke in Beruf und ins Leben von einem Magier, Zauberer und Mentalist. Und als nächstes kommt jetzt nochmal ein Interview, nochmal per Telefon. Also wir haben heute einige Leute an der Leitung gehabt. Das ist zwar jetzt nicht live, aber nicht minder spannend deswegen. Und zwar haben wir mit dem Andreas Mundwiler geredet. Er ist im Zirkus gross geworden als Seildänzer. Die Definition vom Seildänzer ist dabei noch wichtig, weil es gibt sehr viele verschiedene Varianten. Er ist auf 2 Meter Höhe und auf einem 12 mm dicken Seil, was sehr fest angespannt ist. Und außerdem hat er auch selber ein Zelt, mit dem er auf Tournee geht und unter anderem auch mit seiner Partnerin Ula Tika auftritt. Viel Spass beim Interview. Und als erste Frage haben wir ihn gefragt, wie wird man überhaupt Zirkusartistin?
Ja, da gibt's verschiedene Wege. Also früher, reden wir voll vor 20, 30 Jahren, sind eigentlich die meisten Artistinnen und Artisten, aus Zirkusfamilien rausgekommen. Also, wo das wirklich von den Eltern, vom Vater, von der Mutter, Onkel und so gelehrt haben und das nachher mit dem weitergezogen sind, mit dem Wissen. Im Osten hat es schon Zirkusschulen gegeben, im Westen, vielleicht mit etwa 30 Jahre ist die erste Zirkusschule entstanden in Frankreich, die erste staatliche Zirkusschule. Und mittlerweile gibt es natürlich, eben fast in jedem Land gibt es Zirkusschulen und so. Aber früher sind wirklich die meisten Artistinnen und Artisten aus Familien rausgekommen. Also eben, es gibt verschiedene Wege, aber eben heutzutage eigentlich die meisten jungen Artistinnen und Artisten möchten eine Zirkusschule in Europa. Das gibt natürlich dann auch in Montreal, Kanada gibt es Zirkusschulen. Also eben, mittlerweile gibt es eigentlich auf der ganzen Welt Zirkusschulen.
Du hast vorhin gesagt, du bist mit dem Zirkus und im Zirkus gross geworden. Wie ist denn so das Leben im oder am Zirkus?
ich habe natürlich vor allem, also zuerst als Kind erlebt, und als Kind ist es meist da wunderbar. Oder? Ich meine, ich bin natürlich schon auch im Zirkus, also in der Schule, im Zirkus. Also wir haben eine Lehrperson auf der Tournee dabei im Zirkusmond. Ich bin immer am Morgen bin ich in der Schule. Während 8 Monate und im Winter, während den anderen 4 Monate im Winter, bin ich dann in normal die öffentliche Schule gegangen und so. Das Zirkusleben ist schon halt, man ist viel unterwegs, man lernt viele Leute kennen, man kommt an viele ganz unterschiedliche Orte, eben man kann auftreten, man kann die Stimmung aufsaugen in den Manegen und so. Also es ist schon, ja, ich habe das sehr, in sehr guter Erinnerung, also die ganze Zeit. Und nachher natürlich als Erwachsener ist dann natürlich nochmal anders. Ich habe die Zirkusschule gemacht und wieder zurückgekommen, wieder in Zirkus Monti. Als 20-Jährige. Und habe die Zeit auch sehr genossen. Auch eben in der Manege zu sein, aber dann nachher halt auch mit Teil vom ganzen Team. Also das heisst, beim Auf- und Abbau oder lachen in den Lastwagen fahren. Und es war eine sehr intensive Zeit gewesen. Sehr streng. Also mit 8 Monaten auf Tournee, 8 Monate unterwegs, 250 Vorstellungen in diesen 8 Monaten und sehr viel gereist, sehr viel Auf- und Abbau. Aber es ist dafür auch wirklich eine wunderschöne Arbeit. Oder? Man macht das im Team miteinander und ja, ist das extrem bereichend. Ja.
Es gibt nicht nur das Leben im Zirkus, sondern nachher auch der Auftritt. Wie hat man denn eigentlich so die Konzentration während man so einen Auftritt? Es ist ja laut, es spielt Musik, es hat viele Leute.
Das ist immer so ein bisschen Gratwanderung, weil man will sich ja nicht abkapseln von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Also man will ja mit den Leuten Kontakt aufnehmen, also die auch nicht einfach, dass man sein Programm abspult und nicht nach links und nach rechts schaut, aber auf dem Seil ist das wirklich noch schwierig, weil man hat, wenn man auf dem Seil steht, hat man eigentlich einen Fixpunkt, also man schaut immer an den gleichen Punkt, wenn man die eine Richtung läuft und darum ist es manchmal noch schwierig, dass man sich öffnen kann, also gegen außen, also zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das ist immer so ein bisschen, ja, wie von Max Leiden und da kommt es manchmal auch sehr darauf an, was macht man, wenn man erst über das Seil hineinläuft, kann man auch mal den Blick wegnehmen vom Seil, kann man auf die Seite schauen, in die Leute rein, in die Zuschauer, Zuschauerinnen rein. Aber jetzt, gerade wenn das wirklich, wenn man schwierige Sachen macht, ich sage mal, wenn man eine Pirouette macht auf dem Seil oder einen Salto springt, dann ist man schon sehr fokussiert. Also dann schaut man wirklich nicht nach rechts und nach links, sondern probiert dann wirklich alles ein bisschen auszublenden und wirklich im Moment wirklich sehr fokussiert sein. Aber das, ja, mit dem muss man lernen. Auch gerade jetzt ein Auftritt, also da, eben, man kann noch so viel trainieren. Ein Auftritt ist immer anders, weil eben gewisse Leute, sobald sie vor Zuschauern und Zuschauern stehen, werden sie extrem nervös und vieles klappt dann nicht mehr. Da gibt es andere, die wirklich sozusagen so Rampensäue sind, die wirklich aufgehen.
Du hast vorhin noch von diesem Fixpunkt erzählt. Wie balanciert man aber denn eigentlich auf diesem Seil?
Ja, auf dem Gespannt, eben, also auch was ich mache, ist Tanzseil, also das gespannte Drahtseil, wirklich extrem stark gespannt ist. Und dort balancierst du eigentlich, ich sage eben, wenn man jetzt mal über das Seil reinläuft oder über das Seil rennt, sind erstens mal die Arme, sind eigentlich sozusagen die Elemente oder die Teile, die zum Balancieren da sind. Also mit den Armen macht man sehr viel. Und weil mit dem Oberkörper sollte man nicht gross balancieren. Also der Oberkörper idealerweise ist der wirklich zentriert immer in der Mitte über dem Seil. Und es sind eigentlich wirklich die Arme, die das Gleichgewicht suchen. Und mit dem Spielbein kann man auch balancieren natürlich. Das sind so die drei Punkte, die man hat. Also die beiden Arme plus Spielbein.
Gibt es irgendetwas, was du würdest sagen, das macht mir jetzt am meisten Spass an dieser Tätigkeit?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich mache eigentlich alles sehr gerne. Oder? Wir haben jetzt ein eigenes Unternehmen, meine Partner und ich. Wir sind zwar Artistin, Artist, also Seiltänzer, aber wir haben jetzt ein eigenes Unternehmen, wir haben ein eigenes Zirkuszelt. Und da muss man eigentlich fast alles machen. Oder? Als erstes müssen wir schauen, dass wir fit bleiben, dass wir trainieren müssen. Wir müssen schauen, und dass wir regelmäßig auch, oder da wollen wir auch regelmäßig neue Stücke kreieren. Also zum Teil Stücke, die dann eben, also gerade letztes Jahr haben wir ein neues Stück kreiert, für ein Strassenfestival, aber dann mit anderen Leuten. Und dann muss man schauen, okay, wie kann man das finanzieren? Das heisst, man muss Dossiers schreiben, man muss Eingaben machen bei Stiftungen oder bei der öffentlichen Hand. Man muss Budget machen, all die Geschichten, muss schauen, funktioniert das finanziell? Und dann muss man Verträge schreiben, muss Offerten machen, muss Rechnungen schreiben, muss schauen, dass man auch Social Media, dass das auch so ein bisschen frisch bleibt und schauen, dass das Fahrzeug funktioniert. Also es ist sehr breit. Aber ich mache eigentlich alles wirklich gern. Also ich habe eigentlich sehr viele Sachen, die ich extrem genieße an meinem Beruf. Und halt auch die Freiheit zu haben. Oder wir haben ja nicht, ich arbeite nicht einfach von Montag bis Freitag, sondern manchmal schaffen wir Samstag, Sonntag. Dafür haben wir den Montag, Dienstag frei. Und das ist eigentlich schon das, was ich extrem genieße, die Freiheit. Ja.
Merci vielmals, Andreas, für das Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig wäre, zum Sagen?
Ich weiß nicht, ob das etwas wäre. Also jetzt, weil Radio Rabe ist ja Radio von Bern, oder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von dort her, wir spielen dieses Jahr im August. Erst 1. August-Wochenende spielen wir am Basker Bern. Und natürlich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer würde schauen, würde uns das extrem freuen. Wir spielen dort mit unserem Stück Cosmic Karussell von der Gruppe Roikuva. Von dort her, ja, freuen wir uns sehr auf das Gastspiel am Basker Stern im August.
Ja, merci vielmals, Andreas, für das spannende Interview, das ich mit dir vorhin durfte führen. Jetzt geht es weiter, und zwar mit dem Tierschutz im Zirkus, weil man kann Tierschutz und Zirkus nicht einfach auslassen.
Ja, genau, also bis jetzt ist es ja mehr um den menschlichen Part gegangen, und jetzt reden wir noch schnell etwas über den Tierschutz. Eben, in der Schweiz sind Tiere im Zirkus vor allem bei Wildtieren stark umstritten. Moralisch, rechtlich und politisch. Die rechtliche Lage: in der Schweiz sind Wildtiere im Zirkus grundsätzlich erlaubt, sie unterstehen aber der Tierschutzverordnung und brauchen eine Haltebewilligung.
Ja, für einen Zirkus aber gelten Sonderregeln. Und zwar, Gehege dürfen während der Tour kleiner sein als sonst vorgeschrieben, wenn der Platz am Gastort fehlt. In vielen Ländern von Europa sind Wildtiere inzwischen ganz verboten im Zirkus. Die Schweiz gehört zu einem der einzelnen Länder, wo das noch nicht verboten hat. Viele Tierschutzorganisationen argumentieren, dass artgerechte Haltung von Wildtieren nicht möglich ist in Verbindung mit Zirkus. Weil wenn man Grosskatzen, Elefanten oder Zebras zum Beispiel möchte transportieren, dann geht das nicht wirklich, weil es gibt viel Platz, ständige Transport, Lärm und fehlende Rückzugsmöglichkeiten bedeuten extremen Stress.
Ja, immer weniger Schweizer Zirkusse arbeiten trotzdem mit Wildtieren. Klassische Grosszirkusse wie der Knie haben lange noch Wildtiere im Programm gehabt, haben aber den Bestand reduziert. Kleinere Zirkusse führen teilweise noch Kamel und andere Tiere. Politisch hat es mehrere Verstöße gegeben, Motionen im Parlament, die ein Verbot gefordert haben. Der Bundesrat hat bisher ein Verbot abgelehnt. Laut Tierschutzverbänden hinkt die Schweiz im Vergleich zu Europa hinterher, aber der Bund und Veterinärbehörden betonen, dass die Regeln schon streng sind und die meisten Zirkusse akzeptable Tierhaltungsstandards erfüllen.
Oh, so, jetzt haben wir aber schnell gemacht, weil wir sind nämlich schon am Ende von unserer Sendung angekommen.
Ja, heute haben wir alles rund um das Thema Zirkus besprochen. Das heisst, wir hatten drei Interviews gehabt. Einmal mit einem Seiltänzer, einmal mit dem Co-Geschäftsleiter vom Zirkus Knopf und einmal mit einem Zauberer/Mentalist. Unsere Sendung war also prall gefüllt mit Inhalten. Ja, bis dann verabschieden wir uns vorläufig aus dem Radio. Merci mal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.